ARD.
Hi, hier sind Barbory wie Bananenbrot und
Rackers wie Rotlichtdusche, Rückwärtsreiten, Red Flag und Recycling.
So sieht's nämlich aus. Wir gehen hier einmal quer durchs Alphabet und besprechen Begriffe aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen.
Ab und zu haben wir sogar Fakten dazu, aber auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen.
Und jetzt geht's los. Es ist Freitag, es ist Judith, es ist Ariana, das kann nur bedeuten Podcast-Aufzeichnung. Ich freue mich auf unser wöchentliches Date, Judith.
Ich freue mich auch, liebe Ariana, auch wenn ich so ein bisschen aus dem letzten Loch pfeife, wie viele derzeit. Ich habe so ein bisschen Erkältung.
Da muss ich jetzt mal ganz blöd fragen, ich bin ja momentan 2 Monate in Spanien. Ist es so, weil du sagst, so wie so viele im Moment, also hier ist niemand krank, Judith, aber wir haben auch 24 Grad.
Ja, du gehörst ja auch zu den sehr Glücklichen, die unter der Sonne sein dürfen, aber hier im tristen, grauen, verregneten Deutschland, hier schniefen alle, hier sind alle krank. Also wirklich, ich bin umgeben von schniefenden Bazillenschleudern und bin jetzt selber zu einer geworden. Deswegen freu dich, dass wir nur über Ton miteinander kommunizieren und nicht über Körperberührungen und Tröpfchen, die zwischen uns ausgetauscht werden.
Oh, Tröpfchen gleich.
Tröpfcheninfektion, du weißt schon.
Tröpfcheninfektion. Bist du so ein Mensch, der schnell krank wird, wenn du dich so mit kranken Leuten aufhältst?
Ja, es kommt drauf an. Also ich merke das immer, wenn ich so ein bisschen überarbeitet bin oder viel gemacht habe, wenig geschlafen habe, dann bin ich anfälliger als in Zeiten, wo es mir, ja, wo ich einfach ausgeschlafen bin und auch Sport gemacht habe regelmäßig und Zeit hatte irgendwie so ein bisschen für, ich glaube, Self-Care nennt man das, ne? Könnte auch vorkommen in unserem
Self-Care
Podcast.
Self-Care Me-Time.
Ja, ja, genau. ich merke das schon, also wie so diese Gesamtkonstitution ist. Und du?
Ich würde nicht sagen, dass ich damit angebe, aber es ist wirklich was ich immer gerne erzähle, auch so den Leuten, so wie wenn man von irgendwas sehr überzeugt ist und ist auf einer Party, dass man dann sofort so erzählt, ja, ich komme übrigens aus Berlin. So ist es bei mir immer, dass ich ganz, ganz wenig nur krank werde. Und das erzähle ich auch immer sehr gerne und sage ja immer, also mich haut ja fast nichts um.
Ehrlich?
Mein Immunsystem, wirklich. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Das war schon immer so. In der Schulzeit hatte ich das oft, dass so meine Klassenkameraden und Kameradinnen des Öfteren mal ausgefallen sind wegen Krankheit, was ja dann in der Schulzeit nicht nur blöd ist. Ne? Freust du dich auch, wenn du die ein oder andere Geschichtsstunde mit Herrn Pankrat überspringen kannst? Nee, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich habe 2 Namen gerade zusammengewürfelt, weil der richtige Name mir nicht mehr eingefallen ist.
Ich weiß es auch nicht mehr, wie die alle hießen. Nur die Mathelehrerin, weil ich habe so ein Trauma, die hat sich eingeprägt. Wirklich.
Was hat die dir für ein Trauma verpasst, Judith?
Die ich gerne gemacht habe, weiß ich nicht mehr, wie die Lehrer hießen. Ich habe ein totales Mathe-Trauma. Ich bin 48 Jahre alt und wache immer noch manchmal schweißgebadet auf, weil ich träume, dass ich eine Mathe-Klausur nachschreiben muss. Ehrlich. Und irgendwie meine Spickzettel nicht benutzen darf, die mich irgendwie durch die Schule gebracht haben in diesem Fach.
Aber die muss man aufs Bein schreiben,
so
Spickzettel, Judith.
Ich hatte Ariana. War die Königin.
Ja,
in Mathe, was Spickzettel angeht. Und das Schlimmste bei mir war, dass ich einmal einen Spickzettel auf das Lineal auf die Rückseite mir gemacht hatte
gerne
mit Formeln.
Ja.
Mhm. Mhm. Und dann habe ich es umgedreht, um die Formeln abzulesen. Und dann ging die Lehrerin durch die Reihen. Und ich konnte es nicht mehr rechtzeitig umdrehen, weil ich dachte, wenn ich jetzt die Hand zum Lineal nehme, dann guckt sie dahin und dann fällt es ihr auf. Und dann blieb sie hinter mir stehen, ungefähr 3 Minuten. Und vor mir lag das umgeklappte Lineal mit Spickzettel. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, okay, das war's jetzt. Aber dann ging sie weiter. Und ich weiß bis heute nicht, ob sie es gesehen hat und einfach dachte, okay, das arme Kind. Ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit. Ich lasse es jetzt durchgehen. Oder okay, diesen Spickzettel, wir wissen ja alle, sie kann es nicht. Das ist ihre einzige Chance. Oder ob sie es einfach wirklich nicht gesehen hat, weil sie auf meine Hände geguckt hat, die irgendwelche Formeln dann abgeschrieben haben oder irgendwas anderes im Sinn. Keine Ahnung. Das ist so ein Rätsel, was ich wahrscheinlich niemals lösen werde in meinem Leben.
Aber Judith, weißt du was? Ich glaube, das ist, also wenn man sich selber als Queen bezeichnet und ich gehöre auch zu dieser seltenen Art wie du, dass ich zumindest auf bestimmte Bereiche. Und Spicken war auf jeden Fall was, wo ich mir außerordentliche Skills angeeignet hatte. Bei spickenden Leuten und bei Serienmördern ist, glaube ich, das Problem, dass sie sich mit der Zeit zu sicher fühlen. Und dann macht man Fehler. Weil mir ging es genauso wie dir. Ich in der Oberstufe mussten wir auf so gestempeltem Papier schreiben. Musstet ihr das auch machen? Das war von der Schule, wurde das ausgegeben. Damit man nicht mit quasi privat schon beschriebenen Notizblöcken in die Klausur gehen konnte.
Ich glaube, das hatten wir nicht, ne?
Nee,
ich glaube, der Stempel wurde erst nach meiner Schulzeit erfunden.
1834. Genau. Und wir hatten von der Schule so, das war nur liniert, das gab es auch nicht im freien Handel. Das haben die ganz geschickt gemacht. Das war nur liniert, hatte keine Seitenränder. War nicht gelocht und auch nicht perforiert oder so und war gestempelt worden mit dem Stempel der Schule. Und nur das durfte verwendet werden in den Klausuren, damit die halt sicher gehen konnten, dass du nicht mit deinem eigenen schon beschriebenen Spickzettel kamst. Und ich war natürlich, ich war ja nicht blöd, ich war ja wie du, ich war ja du warst wahrscheinlich die westliche Queen des Spickens, oder? Im Westen mehr so. Ich war in Berlin ja im Osten, ich war die Ostqueen des Spickens.
Ich war in Paderborn auf der Schule. Das ist auf jeden Fall Westen gewesen.
Ja.
Das ist in Ostwestfalen, in Nordrhein-Westfalen, also ziemlich in der Mitte eigentlich.
Das ist sehr viel Ost- und West.
Deutschland.
Du warst die Middle Queen. Du warst die Middle Queen des Spickens. Ich war die Ostqueen des Spickens und ich habe in Klausur um Klausur habe ich Zettel mitgehen lassen. Also ich habe mir welche von vorne geholt, vom Lehrer, habe die unbeschrieben in meine Tasche getan und ich weiß gar nicht, ob ich dafür noch belangt werden kann. Nee, oder? Es ist ja schon zu lange.
Genau das frage ich mich auch oft, ob die mir im Nachhinein das Abitur noch aberkennen können, weil sie dann merken, dass ich in Interviews ehrlich zugebe, dass mich nur Spickzettel durch die Klausuren gebracht haben.
Weißt
Bisher
du, was
ist aber noch keiner
ist,
gekommen.
Ja, und ich glaube, es wäre egal. Wenn man uns beiden jetzt das Abi wegnehmen würde, ich glaube, da würde sich auch in unserem Leben nicht großartig was verändern.
Du hast so recht, das Gemüse wächst auch so im Beet. Völlig egal.
So, jedenfalls habe ich ganz über lange Zeit diese Zettel gesammelt und habe dann wirklich, wirklich, also ich fand es ein ausgefuchstes System. Habe ich mir auf diese gestempelten Blätter, ich musste es ja nicht mal verheimlichen, ich habe einfach groß und breit meine draufgeschrieben, was ich für eine Gedankenstütze hatte oder irgendwelche Formeln, habe das dann in der Klausur ausgepackt und wenn der Lehrer oder die Lehrerin dann rumgegangen ist, konnten die mich ja nicht basten, wie die jungen Leute sagen, weil es war ja das originale, nur für Klausuren zugelassene Papier. So, blöderweise, und jetzt komme ich nämlich zum Punkt, du als Middle Queen, ich als Ost Queen und eben auch meiner Meinung nach Serienkiller. Mit der Zeit fühlt man sich zu sicher und macht Fehler, weil ich musste die Zettel ja trotzdem verschwinden lassen und nach einer Englischklausur habe ich die gefaltet und habe mir die unter meine Jacke gesteckt und bin dann nach vorne, habe meine Klausur abgegeben. Und ich, dumme Nuss, habe das mit dem unter die Jacke stecken irgendwann, glaube ich, in der Klausur gemacht und am Ende vergessen, dass die unter meiner Jacke sind. Laufe also raus und mir fallen die Zettel unten raus.
Oh nein.
Und mein Lehrer, mein Englischlehrer, wirklich im Nachhinein, ich kriege immer noch schweißnasse Hände, wenn ich drüber nachdenke, hat mein Englischlehrer nämlich gesagt, Ariana, du hast da was verloren. Und ich gucke runter und denke, okay, jetzt ist alles verloren. Nicht nur, dass ich wahrscheinlich durchfalle, sondern ich fand das auch menschlich so unfassbar peinlich, dass ich gerade so krass beim Spicken erwischt wurde. Und ich gucke runter und da liegen halt mehrere gefaltete Blätter. Und ich nehme diese Blätter wieder und mein Englischlehrer sagt so, aber hast jetzt, sind Spickzettel, oder? Oder irgendwie sowas wie, hast jetzt nicht gespickt, oder? Und ich dachte, okay, das Einzige, wie ich damit umgehen kann, ist jetzt mit dem Offensichtlichen. Und ich so, ja, doch, die habe ich in der Klausur ausgepackt und mir jetzt wieder unter die Jacke gesteckt. Genau. Und habe die so lachend aufgehoben und bin rausgegangen. Und es ist nie was passiert.
Ach, guck mal. Und du weißt genauso wie ich bis heute nicht, ob der Lehrer es gecheckt hat oder nicht.
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich aber, dass er bei mir gedacht hat, okay, so dumm kann man nicht sein, dass einem am Ende der Klausur die gefalteten Spickzettel aus der Jacke rausfallen. So dumm kann sie nicht sein. Nee, das wird was anderes gewesen sein. Das ist ihr wahrscheinlich gerade aus der Hand gefallen und das ist die Vorbereitung für die nächste Biostunde oder so. Darauf spekuliere ich ja immer noch ein bisschen.
Also dieser Satz, so dumm kann sie nicht sein, der kann bei meiner Mathelehrerin keine Rolle gespielt haben.
Ja, das wollte ich jetzt noch fragen.
Weil die hat wirklich gemerkt, dass ich sehr dämlich bin, was Mathe angeht. Ja,
aber
nein, ich wollte das nicht. Ja. Ich fand Mathe, also möglicherweise liegt es aber auch daran, dass es in unserer Familie auch diesen Satz gab, wir können kein Mathe. Das war immer der Satz, wir können kein Mathe.
Ah,
ja? Wir sind sprachbegabt. Und ich habe irgendwie Also ich glaube, ich habe wirklich gar kein Talent für Mathematik. Aber es gab mal einmal eine Situation in meinem Leben. 7. Klasse hatte ich 2 blaue Briefe. 6 in Französisch vorbenotet und 5 in Mathe vorbenotet. Ich war sonst immer eine richtig gute Schülerin. Aber da hatte ich 2 blaue Briefe. Und da hat mein Vater dann gesagt, der mich ja sehr hat laufen lassen an der langen Leine, weil der ja immer berufstätig war und ich viel alleine machen musste und auch selber für meine Hausaufgaben. An der Flexileine, wo man aber dann so schnacken kann, dass genau. der Terrier mit 180 km/h zurückfliegt, weißt du, gegen das Plastikding, was du noch an der Hand hast. An so einer Leine war ich und er drückte diesen Knopf, was ich zurückflexte, ja, an seine Hand und sagte so, jetzt machst du Nachhilfe. Und zwar die gesamten Osterferien. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe, während alle im irgendwie Party gemacht haben, im Schwimmbad waren, wie auch immer, habe ich Mathe-Nachhilfe gehabt und bin tatsächlich, also ich habe es geschafft, das einzige Mal in meinem Leben eine 2 zu schreiben in Mathe. Also Geometrie konnte ich auch immer gut, aber so, das war so eine ganz normale, irgendwie was mit Formeln, irgendwas Schreckliches mit Zahlen. Ich kann mir auch keine Zahlen merken, ist fürchterlich. Ich und Zahlen geht gar nicht. Also da habe ich eine 2 geschrieben, weil ich mich mal drauf einlassen musste. Aber danach bin ich wieder einfach, okay, ein Defizit kann ich mir leisten und bin eben mit diesem einen Defizit dann durch die Schule bis zum Ende, bis zum Abi und dem Satz, wir können eben kein Mathe.
Mhm. Und hat Konntest die Lehrerin der aber... Nee, auch über. Bei mir war es das Gleiche wie bei dir, nur dass bei uns in der Familie nicht dieser Satz herrschte, sondern in meiner Familie tatsächlich sehr relativ viele Physik- und Mathe-Leute, nenne ich sie einfach mal, sind.
Oh Gott.
Was ich verwunderlich finde. Ja, genau. Oh Gott. Und ich verstehe es auch bis heute nicht und nichts davon ist jemals auf mich abgefärbt. Ich habe mir diesen Glaubenssatz selber ausgedacht. Ich war die Initiatorin quasi davon. Ich habe gesagt, ich kann das einfach nicht. Das ist nicht meins. Dieses logische Denken fällt mir eh, muss ich zugeben, oft schwer. Auch so räumliches Denken und so und Entfernung, Navigation, auch so, wie rum ist eine Karte? Da muss ich mir, mein Freund lacht mich immer aus, wenn ich das Handy dann anfange zu drehen. Also warum drehst du immer das Handy? Dann sage ich, ja, weil die Hauptstraße ist doch vorne. Also kann die auf der Karte nicht hinten sein, weil sonst checke ich nicht, wo ich nach links abbiegen muss. Ich kann das nicht umdenken mit, eigentlich muss ich rechts abbiegen und so. Also all was mit sowas zu tun hat und mit Mathematik kannst du mich mit jagen. Aber du bist immer noch nicht zu dem Punkt gekommen, warum deine Mathelehrerin so traumatisch für dich war. Hat die irgendwie mal, gab es ja, da ein Schlüsselerlebnis?
Nee, weil ich es einfach nicht konnte. Und weil es Situationen gab in der Schule, wo du dann irgendwie an die Tafel musstest vor allen Leuten.
Okay.
Und dann war das ja auch gar nicht so ein, ich versuche dir jetzt zu helfen, dass du zur Lösung kommst, sondern es war oft auch ein, ich führe jetzt vor, dass hier jemand etwas überhaupt nicht checkt und schnallt. Und mir war das unglaublich unangenehm, weil ich vom Typ her jemand bin, dass ich bin so wahnsinnig leistungsbereit, weißt du? Ich will die Dinge gut machen und ich will die Aufgaben lösen, die man mir überträgt. Also ich wusste, ich kann das nicht, aber ich hatte jetzt nicht so diese Scheiß-Egal-Stimmung in der Schule. Ich fand das blöd, dass ich das nicht kann. Ich hätte das gerne gekonnt, aber ich konnte es halt nicht. Und wir hatten dann so ein paar Genies bei uns im Matheunterricht. Also in einem Interview habe ich auch mal den Namen genannt von dem Mathe-Genie. Und der hat mich dann im Nachhinein angeschrieben. Nee, wenn ich ihn jetzt wieder nenne, kriege ich wieder eine Zuschrift. Also es war Koberstein. Das war das Mathe-Genie in unserer Klasse. Und der konnte einfach alles. Der konnte das, was ich nicht konnte, konnte der alles und zwar in Sekundenschnelle. Und der ist mittlerweile Mathe-Professor geworden. Und hat mich tatsächlich mal angeschrieben und einer seiner Studenten auch, dass sie das gehört haben in einem Interview, als ich von ihm geredet habe. Diesen Namen werde ich nie vergessen, weil das war dann so, ich stand an der Tafel und konnte es nicht. Auch nicht nach 3 wohlgemeinten oder vielleicht auch nicht wohlgemeinten Fragen, die mich zur Lösung bringen müssen. Ich konnte es einfach nicht. Mir war es total unangenehm. Und dann Auftritt Achim Koberstein wurde an die Bühne geholt. Ja, also auf die Bühne, an die Tafel und machte dann mit so einem süffisanten Lächeln, weil für ihn war es halt einfach total leicht, zeigte er dann, wie die Lösung ist. Und das waren so Situationen, das hat er bestimmt nicht böse gemeint. Er konnte es einfach. Ja, genauso wie ich in anderen Fächern. Vieles fiel mir unfassbar leicht, wo ich gemerkt habe, da haben andere Schwierigkeiten. Jeder hat ja so seine Talente, ne? Und ich habe das aber wirklich abgespeichert als man wird vorgeführt, man wird konfrontiert vor allen Leuten, die lachen dann über einen, weil man was nicht kann und auch mit ganz viel Wollen in dem Moment an der Bühne siehst du nicht, was die jetzt irgendwie von dir erwarten und du kannst es nicht lösen. Also es war eigentlich so eher der Struggle mit mir selber, glaube ich, der mich da total traumatisiert hat.
Kann ich ja, aber nachvollziehen,
dann,
ja.
Dann war die Mathelehrerin vor Stutt auch noch so streng. So war es, war so eine richtige, weißt du, so eine Lehrerin vom alten Schlag, die war kurz vor der Pensionierung in den 80er Jahren. Und die war halt, die war so streng und hat einen auch dann so böse angeguckt und so fertig gemacht und einen auch so spüren lassen, wie enttäuscht sie jetzt ist von dieser Unfähigkeit ihres Gegenübers, weißt du?
Und gleich auf so einer persönlichen Ebene, schön.
Ja, ganz nett. Ich war mal in einem Radiointerview mit meinem Heimatsender, also dem Sender, der für Paderborn zuständig ist. Und da wollten die mich überraschen. Und ich habe so ein ganz nettes Interview gehabt und ganz viel geredet, wie ich immer gerne rede, wenn ich mich wohlfühle. Und dann so, ja, Judith, wir haben auch einen Überraschungsgast für dich jetzt. Und dann, herzlich willkommen, weißt du, Regler hoch am Mischpult. Hier ist deine ehemalige Mathelehrerin, Frau.
Und dann Judith, so, ich krieg Gänsehaut. Ich meine es komplett ernst.
Die war schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren pensioniert. Und
ach so, ich dachte tot.
Mit mir. Nein, nein, die hat sich nicht aus dem Jenseits gemeldet.
Die war seit 15 Jahren tot. Die und haben ihr Skelett dahingesetzt. Und selbst nein. Da war sie sympathischer als zu Lebzeiten.
Nein, sie war dann so, ja, es ist so ach, ganz nett, Scheiße. So freute sich jetzt irgendwie mal wieder was von mir zu hören. Das Problem war, dass mein Trauma so getriggert wurde, ich konnte nichts mehr sagen. Also die wollte sich ja jetzt mit mir on air, es war eine Live-Situation, unterhalten. Aber als ich merkte, dass die am anderen Ende ist, ich konnte gar nichts mehr sagen. Ich habe nur noch rumgestammelt. Ich war plötzlich wieder 9 Jahre alt und stand vor der Tafel, vor allen Leuten und fühlte mich irgendwie nackt, weil ich was nicht kann. Und es war so schlimm. Und selbst die ist ja jetzt irgendwie nett, weißt du, und diese soziale Kompetenz, die ich eigentlich habe, dass ich immer möchte, dass alle sich wohlfühlen mit mir und so, das Trauma hat alles überlagert. Ich konnte nicht reagieren, ich konnte mit ihr nicht sprechen. Das war ganz fürchterlich.
Aber sag
insofern glaube ich
Person,
wirklich, dass es eine Art posttraumatische Belastungsstörung ist.
Welche Person aus deinem persönlichen Umfeld hat die Redaktion denn damals kontaktiert und gefragt? Weil meist wird ja irgendjemand aus dem Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis angesprochen und gesagt, hey, wir wollen den Robbie Williams diese Woche mal überraschen in dieser Carpool-Karaoke-Sendung. Wen könnten wir ihm denn da mal in den Kofferraum setzen? Und dann sagt diese der Person zugewandt Personen. Ja, nehmt doch da mal vielleicht seinen Onkel dritten Grades. Die haben früher jedes Jahr Weihnachten zusammen verbracht und über den würde er sich riesig freuen. Die haben sich 15 Jahre nicht gesehen. Wer war denn diese fiese Person, die dann der Redaktion gesagt hat, ja Frau, das wäre eine Person, wo Judith vor Freude an die Decke gehen wird?
Mit Sicherheit keiner aus meinem engen Umfeld, weil die das ja alle wissen. Also mit Sicherheit nicht. Ich denke mal, dass die einfach geguckt haben, weil es war ja der Regionalsender, ne, aus meiner Heimatregion. Mhm. Ich glaube, dass die einfach geguckt haben, so die war in Paderborn auf der Schule. Und wer war denn zu der Zeit da Lehrerin oder Lehrer? Vielleicht kannte auch irgendjemand. Also es lief auf keinen Fall über irgendjemanden aus meinem Umfeld, weil die hätten das alle gewusst.
Ja, und Judith, das ist passiert, weil es ein Lokalsender war. Man muss zu den Großen, man muss zu den Glamourösen. Wenn Sat.1 das gemacht hätte, Judith, ja, da hätte Kai Pflaume hätte da an den Schulpforten gewartet. Deine lieblingsehemalige Mitschülerin hätte da mit Kai Pflaume gestanden. Er hätte gesagt, und hier ist sie, Luisa Maria, und du freudestrahlend wärst du auf sie zugerannt, Tränen in den Augen, ihr hättet euch in den Arm gelegen, es wäre so eine schöne Sendung geworden, aber stattdessen haben sie dir eine posttraumatische Belastungsstörung und du bist ja wahrscheinlich bis heute in Therapie deswegen, oder?
Ja, ich, also ich therapiere mich selber, aber ich bin in Therapie.
Deswegen hast du Pferde, oder? Du hast dir die Pferde geholt, weil Pferde ja so ganz gerne für so Therapieformen genutzt werden, auch sehr erfolgreich. Ich, also meine These.
Du meinst, ich praktiziere therapeutisches Reiten wegen Mathe?
Ja, an dir selbst, ja. Um dich zu beruhigen.
Ich finde das
und
so schön.
Und als du gemerkt hast, Judith, als du vor 2, 3 Jahren gemerkt hast, das Trauma ist so groß mit Frau und mit Mathe, du schaffst es einfach nicht, hast du gesagt, du brauchst 2 Pferde. Und dann hast du deine Stute ein Fohlen bekommen lassen, weil du brauchst noch mehr pferdische Energie, um dieses wirklich traumatische Erlebnis in deiner Kindheit zu überwinden. Ich bin mir ganz sicher, dass es so gewesen ist.
Und da ich erst vor kurzem wieder einen Mathe-Albtraum hatte, muss ich wohl noch ein drittes Pferd anschaffen.
Ja, für mich eins.
Genau. Und für das Baby. Ne? Weil Baby Barbory soll ja auch mit ausreiten.
Das kann auf Charlie sitzen. finde ich.
Auf dem Kleinen, das stimmt.
Auf
Wobei,
dem Kleinen.
Charlie ist schon größer als der Sohn.
Der ist größer, das stimmt,
der ist
ja.
wahnsinnig gewachsen.
Für mich brauchst du noch ein Pferd.
Weißt du, was ich schön finde, Ariana?
Das
wir wollen,
schon
ja, eigentlich das, ja, wir wollen ja. ja eigentlich das Alphabet hier durchorgeln. Ne? Und wir sind das mittlerweile stimmt. in dieser Folge bei dem Buchstaben F angelangt. Und die Redaktion hat uns auch ganz viele Begriffe mit F mitgegeben, über die wir ins Gespräch kommen sollen. Aber wir hatten gerade eigentlich ein Gespräch über F, denn wir haben über Formeln gesprochen und über Fake.
Ich dachte,
beim Thema Spickzettel.
Fuck you, Frau. Das wäre auch mit der F gewesen. Oder
so drastisch
Fohlen,
würde ich es natürlich nie.
Fohlentherapie.
Fohlentherapie, genau, richtig.
Nee, du hast komplett recht. Sollen wir zu unseren Buchstaben, zu unserer Zettelsammlung, die wir hier von unserer lieben Redaktion immer zugeschickt bekommen?
Ja, richtig. Also die Redaktion
soll ich ziehen,
versucht
oder
uns ja immer.
Du?
Du kannst ziehen. Die Redaktion versucht uns ja immer, also Wörter einfach mitzugeben, die irgendwie gerade, also wie sagt man, die irgendwie gerade Thema sind auf Social Media oder in der Gesellschaft,
treffen.
Die den Zeitgeist treffen. Genau, ich weiß nicht, ob Formel, Fake und Fohlen da jetzt
und
oder
fuck
zugehören.
You. Nicht wieder unterschlagen.
Und fuck you, genau. Aber wir, weißt du, wir machen einfach unser Ding hier. Das ist ja auch das Schöne. Trotzdem sind hier ganz tolle Begriffe, aber du darfst zuerst einziehen.
Okay, ich habe hier schon mal einen gezogen, während du das perfekt eingeordnet hast, was wir hier eigentlich machen. Und da steht, fake it until you make it.
Siehst
fake
du?
It until, ja.
Darüber fake haben wir gerade gesprochen, am Beispiel Mathe, ohne es zu wissen.
Witzigerweise.
Fake it until you make it. Ich habe gefaked, ja. dass ich es kann mit meinen Spickzetteln und habe dann irgendwie mein Abi auch gekriegt.
Nee, aber ich würde es tatsächlich, genau, ich möchte dir jetzt überhaupt nicht in die Parade reiten oder wie man das sagt, aber ich würde es tatsächlich leider genau andersrum sehen, aber es ist ein schönes Beispiel dafür. Hier steht noch eine Definition und zwar Fake it until you make it ist ein Konzept, das zu sehr mehr Selbstbewusstsein verhelfen soll. Man kann es ungefähr so übersetzen mit tu so als ob, bis du es wirklich kannst. Und zwar imitiert man ja ein bestimmtes Verhalten oder Selbstvertrauen oder eine Kompetenz. Also man spielt die vor und die Idee dahinter ist, dass durch die positive Reaktion darauf man dann an Selbstbewusstsein gewinnt, bis das tatsächlich so verinnerlicht ist, dass es wirklich real wird. Also zum Beispiel, würde gerne modeln, fühlt sich aber unfassbar unwohl auf dem Laufsteg oder in knapper Kleidung, tut aber so, als wäre man total selbstbewusst und macht es einfach und sagt vielleicht auch, nö, ich fühle mich pudelwohl, ich habe damit gar kein Problem. Mhm. Und die Leute sind dann oft ganz beeindruckt davon oder werden mitgerissen von diesem positiven Selbstverständnis und von der Art, wie die Person so mit ich und der Umwelt umgeht. Und dann irgendwann anhand dieser positiven Rückmeldungen etabliert sich wirklich ein Gefühl von, wow, ich kann das ja wirklich, die Leute finden mich ja wirklich toll. Also das mit dem Modeln war jetzt nur ein Beispiel von mir. Aber, also nicht aus meinem persönlichen Leben, sondern weil es mir gerade eingefallen ist. Ich bin sehr weit weg davon. Aber witzigerweise habe ich, als ich die Überschrift gelesen habe, Fake it until you make it, sofort an den Glaubenssatz eurer Familie gedacht, der nämlich, finde ich, genau in die andere Richtung geht. Und zwar, if you don't fake it, you will never make it. Weil dadurch, dass du,
ja,
dadurch,
du
dass bei euch,
recht.
Dadurch, dass es bei euch in der Familie diesen Satz gab, wie du gerade berichtet hast, Mathe ist nichts für uns, wir können nicht mit Mathe, wurde das so oft wiederholt, bis du das wirklich geglaubt hast. Weil ich habe nämlich witzigerweise die ganze Zeit darauf gewartet, ich finde trotzdem, das, was deine Lehrerin früher gemacht hat, das macht man nicht. Und das ist, glaube ich, mittlerweile in der Pädagogik auch absolut angekommen, dass man, indem man Kinder und junge Erwachsene oder überhaupt Menschen vorführt und sie bloßstellt und vor anderen lächerlich macht, dass man sie bricht auf lange Sicht dadurch. Mhm. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ach krass, hat sie dich geschlagen mit dem Rohrstock oder was hat sie getan? Und fand es ganz interessant, dass du gesagt hast, nee, du Mathe war für dich sowieso schon was ganz, ganz Schreckliches, weil dieser Satz bei euch irgendwie so kursierte. Und da habe ich aufgehorcht, weil ich dachte, interessant, dieses Konzept in Anführungsstrichen oder diese Methodik funktioniert halt eben auch in die andere Richtung. Und ich habe das ehrlich gesagt auch schon selber wahrgenommen bei so Sachen wie, ich bin ja schon ein paar Mal Marathon gelaufen, einfach nur, weil ich selber gucken wollte, ob es funktioniert und es funktioniert. Und das war ganz interessant, weil bei den Übungsläufen, wenn ich nicht mehr konnte und gesagt habe, okay, heute sind 22 Kilometer dran, ich schaffe es nicht. Es ist einfach so viel, ich habe Hunger, ich bin müde, mir tun die Beine weh. Und wenn ich dann mal umgeschaltet habe auf, komm, du kannst es schaffen, stell dir vor, du würdest es in so einer Zeit schaffen, stell dir vor, du würdest jetzt hier bei den Olympischen Spielen laufen, das ist so absurd, obwohl ich immer noch in der gleichen Verfassung war, innerlich eigentlich, habe ich dadurch Dinge geschafft. Und dieses im Kopf umdenken und sich selber vormachen, dass man etwas hinkriegt oder wie auch immer, dass man Selbstbewusstsein hat oder dass man eine Fähigkeit hat, ein Instrument zu spielen oder dass man sich sagt, nee, ich habe kein Lampenfieber, ich bin nicht aufgeregt. Das führt dann oft dazu, ich glaube, durch diese positive Selbstbestärkung, dass man das hinkriegt. Und ich finde, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist fast was wie so eine Zauberkraft.
Ja, du hast, glaube ich, absolut recht mit dem, was du sagst.
Ich habe mich kurz mitreißen lassen, entschuldige.
Nee, wirklich. Ich habe da jetzt ganz viele Gedanken gehabt gerade, als du gesprochen hast, weil, weißt du, wenn man immer schlecht von sich denkt und sich immer mit den Augen seiner Kritiker sieht, dann wird auch das ja zur Realität. Wenn man irgendwo sitzt und sich sagt, ich kann das jetzt nicht, das ist irgendwie nicht meine Sendung oder das ist jetzt irgendwie gerade nicht etwas, das mir liegt und das sehen jetzt auch alle und dann fühlt man sich sofort auch wieder so bloßgestellt, wie damals an der Tafel, wenn man eine Matheaufgabe vor allen lösen musste, dann fängst du es irgendwann an, selber zu glauben. Ja. Und das verunsichert dich natürlich und du bist komplett raus und wirst dem Vorurteil jedes Mal wieder aufs Neue gerecht. Und im umgedrehten Fall funktioniert es natürlich auch, wenn du dir sagst so, hey, das und das ist doch vielleicht jetzt gerade, bei mir an Mathe war nichts gut, ne, an der Tafel. Also, vielleicht hätte man was finden können, ja, an dieser Situation, die irgendwie positiv ist. Und wenn man sich die dann bewusst macht und sich damit bestärkt und sich mit so einem liebenden Auge betrachtet, sage ich mal, und nicht mit dem Auge seiner Kritiker, dann hat das mit Sicherheit eine positive Wirkung.
Absolut, ja, doch, das glaube ich auch. Und das geht bei diesem Fake it until you make it auch bei diesem Konzept so weit, dass zum Beispiel gesagt wird, dass die Körperhaltung ganz viel ausmacht. Also wenn man sich zum Beispiel selbstbewusst hinstellt,
oh ja, das
angeblich ist es so, ja, dass Wonder Woman Pose, warte, genau so heißt es, leichte Sprachschwierigkeiten gehabt. Ich kannte sie vorher nicht, aber das steht hier erklärt. Man stellt sich breitbeinig und aufrecht hin, beide Fäuste in die Hüfte gestemmt und angeblich reichen 2 Minuten ungefähr aus, um dem Gehirn glaubhaft zu machen, dass wir machtvoll sind. Und wenn wir das nicht machen, dass wir machtlos sind. Und das liegt daran, das ist jetzt nicht einfach nur ausgedacht, sondern dem liegen Fakten zugrunde, nämlich, dass Körpersprache und Emotionen miteinander in Verbindung stehen. Und ich finde, wenn man darüber spricht, ist es wirklich immer so ein bisschen zwischen so einem, wie nennt man die denn, so einem Mental-Coach-Seminar, weißt du, da gibt es ja ganz viele, die so Persönlichkeitscoaching machen und dann in so Hallen stehen, wo 10.000 Leute dann irgendwie 300 Euro für ein Wochenende bezahlen und danach gehen sie raus und sagen, eigentlich soll ich nur lächeln, dann geht es mir besser. Und zwischen was einem Konzept, was einem wirklich überzeugt. Also ich finde es immer so ein ganz schmaler Grat, auch jetzt, wo wir darüber reden, bin ich immer so hin und her gerissen zwischen, doch, da ist ganz viel Wahres dran und so, oh scheiße, das könnte auch so ein Mental-Podcast sein, weil ich finde, das ist echt, da, man wandelt da auf so einer ganz schmalen Linie, aber das ist ja zum Beispiel auch so und deswegen finde ich, ist da so viel Wahres dran, weil das habe ich auch schon oft bemerkt, dass das Gehirn ja wohl nicht unterscheiden kann, wenn du viel und doll lächelst oder lachst. Deswegen gibt es ja auch dieses Lach-Yoga, was natürlich ein bisschen komisch manchmal aussieht.
Ja, richtig.
Ne? Dass wenn du das eine Weile machst, dass dein Gehirn nicht unterscheiden kann, lächelst du gerade, weil du wirklich glücklich bist und dich freust oder machst du dir das nur vor? Das kann das Gehirn nicht unterscheiden. Lächeln signalisiert dem Gehirn, wir freuen uns. Also der Körper freut sich irgendwie gerade, scheinbar ist was schön. Und ich habe das mal ausprobiert in einer wirklich absurden Situation, in der ich sehr weit weg war eigentlich von Lächeln und guter Laune und es hat funktioniert. Und deswegen, ich glaube einfach, ich finde es an sich ein tolles Konzept, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es immer so nachhaltig ist, aber erstmal so zu tun, als wenn man eine bestimmte Sicherheit hätte, einen bestimmten Selbstwert, ein bestimmtes Gefühl von Selbstbewusstsein und das vorspielt, ich glaube, dass sich davon tatsächlich ganz viel überträgt auf das Gefühl.
Ja, absolut. Da hast du total recht. Also mit dem Lächeln, das habe ich auch schon sehr oft ausprobiert, das funktioniert wirklich, dass man seinem eigenen Körper eine positive Emotion dadurch wirklich suggerieren kann und die dann irgendwann auch fühlt. Letztlich ist es genau der Satz, du hast recht, ja. Fake it till you make it.
Können wir ja mal ausprobieren. Sollen wir, warte mal, ich überlege gerade mal, ob es eine Situation gibt, wo wir das mal ausprobieren könnten. Also ich habe da, also es gibt eine Situation, die vermeide ich schon seit einiger Zeit und zwar, ich bin ja ab und zu auf Stand-Up-Comedy-Tour. Ne? Also ich gehe alleine auf die Bühne und habe ein Programm und damit habe ich gar nicht so ein Problem, weil in meinem Kopf ist immer der Gedanke, die Leute, die sich ein Ticket kaufen, um mich bei einer Show zu sehen, die sind mir ja eh schon wohlgesonnen. Das heißt, ja, die mögen mich irgendwie und dann werden die schon irgendwie ein bisschen im Ansatz gut finden, was ich mache. Und ich kann zwar immer noch fallen, aber die Fallhöhe ist nicht so hoch. Ich habe ein relativ großes Sicherheitsnetz, weil wenn die nicht wüssten, was ich ungefähr mache und wer ich bin und was ich erzähle, dann würden die ja gar nicht erst kommen. Das heißt, natürlich bin ich aufgeregt, wenn ich da auf der Bühne stehe. Wenn es jetzt vor allem, je größer das Publikum ist, desto mehr ist man natürlich nervös oder ich. Aber es geht, weil ich immer denke, hey komm, da ist jetzt niemand da, der da sitzt und dich abgrundtief hasst und jetzt nur gekommen ist, um dich komplett fertig zu machen. Was ich allerdings vermeide und wovor ich wirklich Schiss habe, ist, es gibt so Open Mics zum Beispiel, wo du hingehst und auftrittst und die Leute wissen nicht, wer da kommt. Also die wissen nur, heute Abend treten 4 bis 6 Leute auf, keine Ahnung wer. Wir gucken uns jetzt mal an und jeder hat so eine Zeit zwischen 5 und 15 Minuten. Und das meide ich seit Jahren, weil ich natürlich ganz genau weiß, dass die Leute, die im Publikum sitzen, nicht unbedingt meine Fans sind. Vielleicht können die nicht so viel damit anfangen, was ich mache, oder sie finden es sogar richtig scheiße. Und deswegen mache ich da einen ganz großen Bogen drum. Und das ist gerade das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich gedacht habe, wo könnte ich das mal ausprobieren, dass ich das, ja, weil ich seit Jahren denke, ich müsste es eigentlich mal wieder machen, aber versuche es zu vermeiden. Vielleicht versuche ich das mal als lebendes Experiment für uns beide zu nutzen und da mal mit Fake it until you make it dran zu gehen.
Das finde ich super. Für mich ist eine unangenehme Situation früher immer gewesen, wenn ich neben fremden Leuten sitzen musste. Mhm. Also in einem Abendessen. Weißt du, wenn dann so irgendwie bei einem Business-Termin du dann nicht mit deiner Begleitung sitzen konntest, sondern wildfremde Menschen neben dir sitzen hattest. Das war früher für mich echt ein Riesenthema, weil ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit Smalltalk hatte. So ins Gespräch zu kommen über halt, wenn man denjenigen so gar nicht kann, sich nicht auf den vorbereiten konnte, ne? Wie als Journalist, wenn du einen Interviewgast hast, nicht weißt, wo kommt der her, wofür interessiert der sich. Und da habe ich auch irgendwann mal ganz bewusst entschieden, dass ich mich jetzt in solche Situationen ganz bewusst oft reinbringe und die versuche, möglicherweise mit dem Konzept, ohne dass ich wusste, wie es heißt, und die versuche zu meistern. Und habe dann also mich mit ganz viel Werf dann in diese Gespräche gestürzt und mit ganz viel Lächeln und habe mir auch selber immer gesagt, komm, du machst es jetzt, du bist jetzt hier voll der Socializer und du bist jetzt hier die Queen of Smalltalk und du kriegst das hin. Und habe mich immer so richtig selbst motiviert, mich in die Situation gebracht und dann habe ich das also letztlich geübt. Und ganz ehrlich, es ist dann, also je mehr Situationen ich erlebt habe, desto mehr Versuche ich hatte, ins Gespräch zu kommen und auch gemerkt habe, okay, da geht man jetzt irgendwie nicht weiter. Was könnte eine Strategie sein, ne? Jetzt doch das Gespräch, irgendwie diesen Gesprächsfaden zu halten, desto sicherer habe ich mich natürlich gefühlt. Und am Ende war es dann kein Problem mehr für mich. Also jetzt sind solche Situationen kein Problem mehr, aber nur, weil ich mich dem extrem ausgesetzt habe und mir auch immer vorher gesagt habe, nein, das ist jetzt keine unangenehme Situation, die es ja eigentlich war für mich. Du liebst es jetzt, du nimmst es jetzt als große Spielwiese, du nimmst es jetzt, um zu lernen und irgendwie da zu wachsen und ja, Problem überwunden. Jetzt kriege ich das hin.
Krass, aber das finde ich richtig gut. Dann bist du eigentlich schon eine Fake it until you make it Expertin und kannst mir von deinen positiven Erlebnissen berichten, wie du es ja gerade getan hast. Und ich versuche das mitzunehmen und ich kann es ja auf nächstes Jahr schieben. Das Jahr ist ja schon fast vorbei, ne? Für 2025 nehme ich mir mal vor, dass ich auf solche Open Mics gehe und mir dann ein bisschen Fake it till you make it Glitzer mit auf die Bühne nehme.
Weißt du, was da hilft?
Alkohol.
Ja, auch. Aber wenn du, das mache ich manchmal, ich moderiere ja viele Veranstaltungen, ne? Und dann ist es eine Veranstaltung von irgendeiner Firma, irgendeiner Organisation, eine Benefizveranstaltung, was auch immer. Und da habe ich ja ganz oft Publikum, das nicht wegen mir gekommen ist, also nicht meinetwegen. Wie jetzt zu einer Lesung, wo sie meinetwegen kommen, wo ich auch das Gefühl habe, die sind ja schon mal da, weil sie was über mich erfahren wollen, sondern du bist da für eine, keine Ahnung, Versicherung oder jetzt habe ich in Frankfurt den Palmengartenball moderiert für einen guten Zweck und so. Aber die kommen ja nicht, um mich zu sehen, sondern im schlimmsten Fall nerve ich die sogar mit der Moderation, weil die irgendwie einen schönen Abend haben wollen. Und da habe ich irgendwie einen Trick entwickelt. Am Anfang, wenn du auf die Bühne gehst, weißt du ja gar nicht, was passiert, ne? Ob die dir zuhören, ob einige Leute da sitzen und dich anlächeln ganz offen und sich freuen, ach, du moderierst jetzt hier, oder ob du irgendwie so gegen eine Wand läufst aus Ablehnung und lass mich in Ruhe und störe mich jetzt nicht. Und dann gucke ich immer wirklich ganz bewusst ins Publikum und suche mir diese eine Person, die lächelt. Und an der orientiere ich mich. Und das würde ich dir als Tipp gerne mitgeben, wenn du diese wie Open Comedy oder diese Open Evening, Open Mic Geschichten machst, dass du entweder nimmst du dir jemanden mit, wo du weißt, das ist ein Herzensmensch und der freut sich und stellst dir den dahin, wo du ihn sehen kannst. Oder du suchst dir im Publikum jemanden, wenn du niemanden mitnehmen kannst oder willst. Und für diese eine Person machst du das dann. Und das ist so das ist so motivierend, weil diese Person wird mit dir in Austausch gehen und wird reagieren auf deine Scherze, auf die Moderation, auf was auch immer du da ablieferst auf der Bühne. Und ich glaube, dass das auch in Business-Meetings, ja, oder überhaupt bei Präsentationen eine gute Idee ist. Auch wenn uns jetzt vielleicht jemand zuhört, der das so mitnehmen kann für sich, wenn er irgendwie jobmäßig mal vor anderen Menschen sprechen muss. Eigentlich brauchst du nur eine Person, wo du das Gefühl hast, die ist dir wohlgesonnen und die spiegelt dir das dann. Und wenn du das einfach dann für die machst, dann machst du es gut und dann machst du es mit einer positiven Energie, weil wenn du dich auf die konzentrierst, die dann vielleicht nicht zuhören, ja, oder die dann vielleicht, wo du das Gefühl hast, beim Open Mic, oh, die denken, oh, Ariana, ich will aber lieber den und den hören. Wenn du dich auf die konzentrierst, dann ist es der Anfang vom Ende. Ja. Weil dann siehst du dich, und das meinte ich ja vorhin, mit den Augen deiner Kritiker. Mhm. Und man sieht man sich ja manchmal auch so von außen, ne, und denkt so, oh, was denken die jetzt über mich? Und sie, also ich habe das manchmal, dann sehe ich mich so richtig wie eine andere Person da sitzen und betrachte mich von außen.
Das super oft. Ja, ich habe das dann, ganz, ganz oft. Ja.
Dann entkopple ich mich richtig von mir und dann werde ich auch immer schlechter. Mhm, das ist genau. Das ist ein Teufelskreislauf. Ich komme dann nicht mehr raus, weil ich gar nicht mehr bei mir bin. Ich bin ja außerhalb des Körpers und betrachte mich. So. Und ich habe da die Strategie für mich entwickelt, dass ich mir diese eine Person suche, für die ich das jetzt mache, mit der ich in Austausch gehe. Und dann kann der Zauber stattfinden. Und es macht auf jeden Fall was mit dir, mit deinem Selbstbewusstsein und mit der Performance des Abends, bin ich ganz sicher.
Judith, du bist die wahre Mental Coachin hier. Das ist ja Wahnsinn. Also, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, diese Folge kostet euch 349 Euro, denn ihr habt gerade ein Seminar von Judith Rakers bekommen. Ich bin richtig geflasht gerade. Du hast so viele tolle Sachen gesagt. Ich würde am liebsten jetzt, weißt du, was ich mache? Ich glaube, ich gehe noch diese Woche in Spanien auf ein Open Mic auf Spanisch und dann zeige ich es denen mal. Nee, aber wirklich, also richtig viele gute Sachen dabei, weil du genau das ausgesprochen hast, was ich oft im Kopf habe, dieses sich durch diese Stimme eines Kritikers selber sehen und dann aus diesem Denken nicht mehr rauskommen und was man ja selten macht, wenn man da drin gefangen ist, dass man sich mal aus den Augen einer liebenden Person anguckt.
Richtig,
ne?
das ist ganz wichtig.
Stimmt, ja. Du hast recht, ja. Ach, richtig toll, Judith, ich konnte jetzt schon ganz, ganz viel mitnehmen.
Oh, wie schön.
Ja, echt.
Soll ich jetzt auch mal mit einem Begriff mit
Sie
F kommen,
mal.
Der hier auf
Sehr
meinem
gerne.
Zettel steht, hier von der Redaktion. Und zwar, wir haben ja was zur Auswahl. Ne? Ich habe drei zur Auswahl. Und ich würde mich gerne für ein Wort mit F entscheiden, das Fernbeziehungen heißt. Weil das finde ich interessant. Fernbeziehungen. Also, ne, Definition, eine Fernbeziehung liegt vor, wenn ein Paar im Alltag regelmäßig länger getrennt als zusammen ist. Man unterscheidet zwischen Short-Termer und Long-Termer. Short-Termer sind Paare, die regelmäßig, aber für überschaubare Zeit getrennt sind, wie bei Wochenendbeziehungen. Sie sehen sich klassischerweise nur am Samstag und Sonntag. Und Long-Termer sind Paare, die mehr als 4 Wochen voneinander getrennt sind, oft für Monate, etwa bei Auslandseinsätzen oder wenn beide in anderen Städten oder Ländern arbeiten und leben. Was von beidem hast du schon erlebt?
Also,
oder noch
ich wollte
nie
erst,
eine Fernbeziehung.
Ja, eigentlich wollte ich nämlich sagen, noch nie. Und dann hast du diese Definition gerade hier wiedergegeben, dass Fernbeziehung bedeutet, wenn man den Großteil des Alltags nicht miteinander verbringt. Und dann habe ich so gedacht, ach, dann hatte ich doch schon viele Fernbeziehungen. Aber die lebten in Berlin und ich auch, nur habe ich das selten zu Gesicht bekommen, weil das Arschlöcher waren. Also ich hatte schon in der gleichen Stadt ganz viele Fernbeziehungen, weil ich an die falschen Typen geraten bin. Aber ansonsten tatsächlich noch nie. Und ich muss sagen, witzig, weil, also witzig deswegen, weil das ein Thema ist, mit dem ich eigentlich 0 Berührungspunkte habe, über das ich aber schon ganz, ganz oft nachgedacht habe. Weil wenn ich zum Beispiel Freundinnen oder Freunde hatte, die eine Fernbeziehung hatten, das war manchmal gar nicht schon von Anfang an so, sondern, keine Ahnung, die waren zusammen. Und dann hat der Freund für 2 Jahre einen Job in Dänemark bekommen oder so und musste dann pendeln. Dass ich immer gedacht habe, Wahnsinn, wie die das schaffen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Und noch schwieriger finde ich es, wenn man sich von Anfang an als Fernbeziehung quasi kennenlernt, weil ich mich manchmal frage, ohne dass es jetzt böse gemeint ist von mir oder anmaßend sein soll, aber manchmal denke ich, wenn Leute sich kennenlernen und dann sofort in einer Fernbeziehung sind, weil die eine super weite Distanz haben und die sind zum Beispiel 4 Jahre lang in einer Beziehung, aber immer nur über Distanz, dann denke ich manchmal, ah, da wäre ich mal gerne Mäuschen und wüsste gerne, ob eure Beziehung halten würde, wenn ihr von jetzt auf gleich zusammenwohnen würdet, weil ich finde, dass ganz viele so Eigenheiten oder so Sachen im Zusammenleben erst dann rauskommen, wenn man mal wirklich 24 Stunden miteinander Absolut. Verbringt. Und das ist überhaupt nicht missgünstig gemeint oder so ein bisschen bittersweet, dass ich denke, haha, ihr habt keine richtige Beziehung. Aber ich bin da manchmal nur so neugierig und denke, ah, das fände ich mal spannend, wenn ihr zusammenwohnen würdet, ob ihr dann auch schon 4 Jahre zusammen wärt. Weil ich finde, manchmal Fernbeziehung ist wie jahrelang Verliebtheitsphase, weil man immer wieder diesen Trennungs- und Wiedersehensmoment hat. Aber ich selber hatte es noch nie. Wie ist es bei dir?
Also ich kann das irgendwie nicht aushalten. Wenn ich richtig verliebt bin und liebe, dann halte ich das nicht aus. Langen Perioden, wo man sich nicht sieht. Also insofern habe ich immer versucht, wenn ich jemanden kennengelernt habe, der nicht in der gleichen Stadt gelebt hat, dass ich möglichst schnell da irgendwie eine Lösung für finde. Weil ich das einfach total schön finde, wenn man seinen Alltag auch zusammen teilt. Aber ich hatte einmal wäre es fast eine Fernbeziehung geworden, wenn nicht genau das passiert wäre, was du gerade gesagt hast. Und zwar war ich da so, wie alt war ich denn da? So Mitte 20, glaube ich. Und habe mich in den Skilehrer verliebt. Ja, Klassiker. Ich habe mich in den Skilehrer verliebt, weil der passte da so toll hin in die Berge. Und das war irgendwie so ein cooler Typ. Und er war dann so braun gebrannt. Und irgendwie, ach, das war, also ich hatte einen wunderschönen Urlaub. Und es war großartig und war total bereit für eine Fernbeziehung Österreich-Deutschland, weil ich den Typen so toll fand.
War es Achim Knobelstein?
Nein. Koberstein heißt der übrigens. So. Nein, auf keinen Fall. Nein. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß. Auch schlimm, oder? Kannst du noch? Das ist ein anderes Thema, ob man noch alle Namen aufzählen kann von Freunden, die man mal hatte.
Doch, also, von Freunden, das kann ich schnell beantworten, kann ich das. Also wenn das jetzt zwischen euch nichts Ernstes oder wirklich was Tiefergehendes war, dann kann ich das nachvollziehen, dass du den Namen nicht mehr weißt. Wenn jetzt daraus eine jahrelange Beziehung erwachsen ist, dann fände ich es interessant, wenn du den Namen nicht mehr weißt.
Nee, bei jahrelangen Beziehungen weiß ich es auch noch. Aber was ich erzählen wollte, dieser Skilehrer, ja, ich war bereit für eine Fernbeziehung, der kam dann zu mir nach Münster, wo ich studierte, in meine kleine Studentenwohnung. Und dann war der da und es war die ersten 2 Tage noch ganz wunderbar. Und dann merkte ich aber irgendwie, der passt nicht in meinen Alltag, in meine Welt. Mhm. Also es war so, das war irgendwie so eine Entzauberung. Also ich fand den mega in diesen Bergen und dann beim Fahren, also mit der sportlichen Betätigung. Und jetzt saß der da in meiner Studentenbude auf dem Sofa. Und ich fand, also mit jeder Stunde fand ich den weniger geil. Und dann gab es eine Situation, die war wirklich unfassbar unangenehm. Ich hatte so ein ganz, ganz kleines Badezimmer, so ein innenliegendes. Und dann war der auf der Toilette. Und dann bin ich danach auf die Toilette gegangen und der hatte die Klobürste nicht benutzt.
Oh,
verstehst du, was
Gott.
Ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst.
In dem Moment war das für mich sowas von erledigt. Ich glaube, eine Stunde später ist er abgereist. Weil ich mich, das
hat sie rausgeworfen?
Ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr. Nee, rausgeworfen nicht, aber ich habe dann, glaube ich, das Gespräch gesucht und gesagt, du pass mal auf, das funktioniert hier mit uns beiden nicht.
Aber das hast du gesagt, das funktioniert nicht wegen der Klobürste?
Ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe, weil ich ihm diesen peinlichen Moment ersparen wollte. Weil ich das überhaupt nicht mag, Menschen, mit denen ich zusammen bin, in peinliche Situationen zu bringen. Es ist sogar so, dass ich selbst bei fremden Leuten, die in peinlichen Situationen sind, dann lieber selber irgendwas mache, was dann mir peinlich ist, als die in den Situationen zu lassen, wo ich wirklich dran arbeiten muss, weil ich schon ganz oft wirklich ohne Not mich in blöde Situationen gebracht habe, nur um irgendjemand anderen da rauszuholen. Ja, also deswegen gehe ich davon aus, dass ich das nicht gesagt habe, aber ich habe ein Gespräch geführt und sehr deutlich gesagt, es war dann sofort klar, dass es nichts wird mit mir und meiner ersten Fernbeziehung, weil das alles nicht passte. Und stell dir jetzt mal vor, du führst eine Fernbeziehung über 4 Jahre. Ja, und dann hast du die erste eigene Wohnung zusammen.
Eben.
Richtest dir ein, nimmst Geld in die Hand, ja, machst das, bist vielleicht in die Stadt gezogen, wo dein Liebster wohnt und hast irgendwie, keine Ahnung, den Job aufgegeben und dann gehst du aufs Klo und siehst, dass der die Klobürste nicht benutzt. Das ist doch, oder? Also wirklich, ich könnte das nicht. Ja. Und deswegen glaube ich immer, es ist echt gut, es auch mal Alltagsfähigkeit zu testen bei einer Beziehung.
Finde ich auch, absolut. Also ich finde den Gedanken eigentlich ganz nett. Also es klingt irgendwie so ganz nett, wenn man sagt, ja, man erhält sich die Verliebtheitsphase über Jahre. Das finde ich, klingt auch eigentlich erstmal toll, weil so ist es ja nun mal. Kann man der Realität ja ins Auge blicken, das wird natürlich irgendwann weniger, ne? Weil man sich dann irgendwann halt kennt und das jetzt nicht mehr ganz so prickelnd ist oder ganz so aufregend ist. Und wenn man sich dann denkt, ah toll, so ein aufgeregtes Gefühl, dass man noch so wie beim ersten Date über Jahre, das klingt ja erstmal verführerisch, aber wenn das dann bedeutet, auch immer wieder diesen Trennungsmoment zu haben, ne, das finde ich auch nicht so schön, weil bei manchen Paaren ist es ja auch so, der eine muss dann irgendwie mal doch länger arbeiten, kann dann irgendwie nicht die Partnerin besuchen oder andersrum und dann sieht man sich 2-3 Wochen nicht. Das finde ich dann schon hart, wenn man dann auch die Beziehung mit Telefonaten aufrechterhalten muss, ne? Und alles, was einen dann in dieser Zwischenzeit verbindet, irgendwie so FaceTime-Anrufe oder eben Telefonate sind. Ja, und wenn man dann, wie du sagst, das einmal zusammenprobiert und dann merkt, der benutzt die Klobürste nicht oder der macht sich, der salzt sein Essen nicht, weil er sagt, er mag Salz nicht. Das ist ja ein absoluter Trennungsgrund und man erfährt das erst nach 4 Jahren in der ersten gemeinsamen Wohnung.
Das ist ein Trennungsgrund?
Naja, komm, wie mit der Klobürste.
Ich finde, da gibt es doch graduelle Unterschiede zwischen kein Salz benutzen und die Klobürste nicht benutzen, oder?
Viel schlimmer wäre noch mit der Klobürste Salz benutzen. Das wäre, glaube ich, die Steigerung von allem. Ja. Nee, auf, aber ich finde es auch, ja.
Ich habe noch ein paar Zahlen für dich zu diesem Thema, weil die fand ich nämlich echt interessant. Ja, eben. Aber das hier stehen sie und ich muss sie nicht auswendig lernen, sonst hätte ich schon längst vergessen. Aber ich habe sie hier stehen. Pass auf, was glaubst du, wie viele Paare leben in einer Fernbeziehung?
In Prozenten jetzt, ne? Du willst jetzt nicht 5 oder 6.
Also jedes zweite Paar, jedes 20. Paar, jedes 50. Paar.
Ach so. Na, ich würde an sich sagen, das sind durch die Landflucht 30% und das ist ja nicht jeder Dritte, oder? 30%? Weißt du
also
auch
hier
nicht?
Hier steht jedes siebte. Was? Doch, ungefähr.
Doch, ist es so?
Ja, 33.
Jeder
3,3
Mensch,
oder?
Ja, okay. Genau. Jeder 3,3 Mensch, sage ich.
Also jedes siebte Paar lebt in einer Fernbeziehung.
Jedes siebte Paar? Was?
Jedes siebte Paar lebt in einer Fernbeziehung, sagen Schätzungen.
Also wir beide, du und ich, wir führen definitiv eine Fernbeziehung, weil das sind ganz andere Orte.
Das stimmt. Und wir reisen ja gerade sogar über die Grenzen des Landes hinweg.
Über
wir
die Grenzen aber noch, des Möglichen.
Ja, wir sind aber noch innerhalb der europäischen Grenzen verliebt ineinander, wir beide, weil du ja gerade in Spanien bist und ich in Deutschland. Und das sind 15% der Paare. Die haben sich innerhalb der europäischen Grenzen verliebt. Und 8% reisen für die Fernbeziehung sogar über die Grenzen Europas hinweg. Und dann beträgt die durchschnittliche Entfernung zueinander rund 650 Kilometer.
650 Kilometer ist, glaube ich, ungefähr Berlin-Köln.
Ja?
Da kommst du aber dann nicht weit. Ich glaube. Lass mich mal kurz gucken. Du, ich gucke das nach, Judith. Da bin ich ja, da kenne ich ja nichts.
Das ist dann ja gar nicht so weit.
Nee, da versuchen die uns hier was weiß zu machen.
Ja. Ich finde diese Zahlen, ich habe Schwierigkeiten mit Zahlen, aber diese Zahlen finde ich sehr interessant, muss ich sagen.
Ja, was soll ich sagen? Also, was ich dir sagen kann, ist, dass die Distanz zwischen Berlin und Köln ungefähr 620 Kilometer
ist. Hast du echt so richtig geschätzt? Das ist ja toll.
Ja, weil ich ja das nicht selten fahre, tatsächlich, zu Freunden und Verwandten. Und wenn man 620 Kilometer schon von Berlin nach Köln quasi braucht, was soll denn das für eine außereuropäische Beziehung sein? Mhm. Also, das kann ja nicht weit sein.
Ja.
Nämlich kann ich nicht ernst nehmen, ehrlich gesagt. Alles, was unter Berlin, Las Vegas ist, kann ich nicht ernst nehmen.
Hast du denn das Gefühl, dass die Entfernung etwas mit dem Gefühl von Eifersucht zu tun hat? Also ist man bei 650 Kilometern eifersüchtiger als bei 20?
Als bei 1000. Tatsächlich muss ich jetzt eine Antwort geben, wo ich mir selber in den Mund kotzen könnte, weil sie so kitschig klingt. Aber ich glaube, dass so Eifersucht und Vertrauen nicht eine Frage der Distanz sind, sondern eine Frage des Gefühls, was dir dein Gegenüber gibt.
Ja.
Weißt du? Also es kann jemand 700 Kilometer weit weg sein und du kannst dir trotzdem der Liebe und der Loyalität und der Aufrichtigkeit der Person sicherer sein oder dich sicherer fühlen als eine Person, mit der du zusammen bist, die nur 10 Kilometer von dir weg wohnt.
Ja, ich das glaube, sagen das, auch die ja. Statistiken, das ist interessant. Also, ja, ich habe ja hier alles vorliegen. Du, ich kann das jetzt wirklich ausnahmsweise unser Gelaber mal unterfüttern mit Fakten und Zahlen.
So geschickt. Du machst es geschickt. Gleichzeitig fühle ich mich aber auch eine Mischung aus verarscht. Also, nee, nicht verarscht. Aber guck, es fühlt sich ja ganz oft so an, als würden wir beide privat hier miteinander telefonieren. Hm? Und dann stellst du mir so eine Frage so, ja, glaubst du denn, die Distanz hat was mit der Eifersucht zu tun? Und ich denke so, oh, meine Judith stellt mir eine Frage. Wir haben hier einen deepen Moment, ich beantworte dir das und dann sagst du, ja, laut Statista ist genau das, was du sagst, übrigens auch belegbar. Aber fahr bitte fort. Was ist da in dieser Studie?
Ich finde das so schön, Ariana, dass du diesen deepen Moment auch einbringst in unsere Diskussion über Zahlen, Daten, Fakten und Buchstaben.
Hau raus. Sag, was steht an?
Also Sehnsucht, ne, ist ein Thema. Die ist quälend bei Fernbeziehungen. Das merke ich ja auch, wenn wir wieder uns für eine Woche trennen müssen, dass die Sehnsucht schlimm ist. Aber ja. Untreue und Eifersucht sind für eine Trennung nicht relevanter als bei Nahbeziehungen. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Ich hätte immer gedacht, dass möglicherweise Untreue und Eifersucht bei Fernbeziehungen stärker vertreten ist.
Na, ich glaube, das hat echt was damit mit den Personen, mit den Individuen quasi
ja,
zu tun.
Offensichtlich.
Also genau, wenn ich jetzt nur von mir ausgehen würde und denke da an so gewisse Gestalten aus meiner Vergangenheit, dann denke ich mir so, ja, wir haben in der gleichen Stadt gewohnt, aber ich glaube, wenn mein Freund jetzt zum Beispiel 700 Kilometer weit weg wohnen würde, wäre ich weniger eifersüchtig und hätte weniger ein Vertrauensproblem als mit diesen Witzfiguren, die ich da so hatte, die in der gleichen Stadt gewohnt haben wie ich. Weil es halt irgendwie, genau, was mit dem, also ganz schwierig wird es natürlich, wenn sich das überlappt, ne? Wenn du eine Person hast, die dir eh schon das Gefühl gibt, der kannst du nicht richtig vertrauen und die dann auch noch weit weg wohnt, das ist natürlich... Das ist natürlich scheiße.
Ich finde das übrigens total, es ist für mich eine totale Red Flag, wenn ich einen Partner hätte, der in der gleichen Stadt wohnt, also wie du gerade gesagt hast, mit Berlin, und mit dem ich dann trotzdem so eine Art Fernbeziehung habe, weil er, also wenn es von mir ausgeht, ist ja was anderes, aber weil er mich dann nur samstags sehen möchte oder am Wochenende. Und weil ich ansonsten an seinem Alltag nicht teilnehmen dürfte oder er mich da nicht haben will oder irgendwelche, keine Ahnung, Ausreden hätte, warum das jetzt nicht funktioniert. Ich finde das schwierig, muss ich sagen.
Ja, absolut. Aber ich finde, es gibt ja, oder nee, nicht ich finde, sondern das ist leider das Traurige, ja, dass es ganz oft so eine kleine Diskrepanz gibt zwischen, kann ich objektiv sagen, was ich gerade scheiße finde und wo ich mich nicht gut behandelt fühle? Ja, schaffe ich es, die Konsequenz daraus zu ziehen und mich zum Beispiel zu trennen? Nicht immer.
Ah, okay, ehrlich, nee, da bin ich total konsequent immer gewesen.
Wirklich?
Ja.
Ja. Jude, du wirst immer mehr mein großes Idol. Erzähl, du, nee. Wenn sich was für dich nicht gut angefühlt hat, hast du es beendet.
Nee, wenn ich das Gefühl hatte, dass mich das kaputt macht, dann habe ich es beendet, ja. Wenn das nicht, also wenn ich einfach wusste, es ist das kein Streit, den man beilegen kann, das ist nichts, woran
der
ich
hat jetzt
selber
nicht
bei
nur die
mir arbeiten
nicht
muss
benutzt.
Oder so, genau. Nee, aber wenn wir jetzt wirklich von einer echten Beziehung sprechen, die einem wirklich, also wo wirklich Liebe im Spiel ist, ja, da bin ich, da war ich immer sehr konsequent. Also ich habe mich durchaus, gerade so als ich jung war, so mein erster, also einer meiner ersten Freunde, so weißt du, so mit 18, 19, ich weiß noch genau, ich musste mich da trennen, weil ich da sonst kaputt dran gegangen wäre. Und es hat mir das Herz rausgerissen, wirklich. Ich habe da gelegen, ich dachte, ich überlebe das nicht, weil ich habe so geweint, ich habe so
hast
am
du gelegen?
Boden zerstört in meinem Kinderzimmer. Damals noch in Bad Lippspringe im Haus meines Vaters und habe also mir die Augen ausgeweint, weil diese erste Liebe ist ja auch immer irgendwie, finde ich, eine, die ganz besonders ist, wo man noch mit ganz viel mehr, also wo man so gar kein Schutzschild hat, also so war es zumindest bei mir, wo man so reingeht und so alles gibt, so jede Faser. Und dann lernt man ja durchs Laufe des Lebens, dass man auch noch man selbst sein sollte in einer Beziehung und sich nicht ganz auflösen sollte. Aber so bei dieser ersten großen Liebe war ich quasi aufgelöst in meinem Gegenüber. Und ich habe dann gemerkt, weil das einfach auch ein Mann war, der damit überhaupt ganz schlecht umgegangen ist, dass mich das kaputt macht. Und dann habe ich wirklich den Schlussstrich gezogen, obwohl er das gar nicht wollte. Und obwohl ich mein Herz das auch nicht wollte. Gar nicht. Ich habe da gelegen, ich habe wochenlang geweint. Aber ich wusste, wenn ich da bleibe, dann macht mich das kaputt. Und da durchgegangen zu sein, hat mir, glaube ich, eine ganz schöne Stärke für mein weiteres Leben auch gegeben, so in Beziehungen, ja, dass ich für mich so Grenzen setzen kann und mich selber nicht so ganz verliere, weil ich mir auch immer gesagt habe, ich werde nie wieder so zu 100% mich selbst aufgeben, das war wirklich eine Selbstaufgabe, und verlassen mich selber und quasi mein Herz und mein Leben so in die Hände eines anderen geben. Man muss auch man muss ein gewisses Maß an Selbstschutz, also was zum Überleben wichtig ist, muss man für sich zurückbehalten, bin ich ganz sicher.
Aber es finde ich interessant, dass du es genau nämlich darauf zurückführst, weil als ich dir gerade so zugehört habe, dachte ich, wow, als Küchenpsychologin würde sagen, das klingt so, als wenn du da sehr bei dir warst, dass du dich, obwohl du so gelitten hast dann unter dieser Trennung, dich trotzdem getrennt hast, weil du wusstest, dass es so für dich besser ist. Wenn Leute sowas machen, das finde ich immer so bewundernswert, weil ich denke, Wahnsinn, ich habe das auch ganz oft oder in meinem vergangenen Leben schon so oft gehabt, dass ich dachte, dies und jenes wäre jetzt besser für mich. Habe ich es geschafft, das durchzuziehen? Nein, weil das eine gewisse Stärke erfordert hätte und ein gewisses, vielleicht auch mal einen anderen Schmerz dafür aushalten. Mhm, und das konnte ich ganz oft nicht. Und das finde ich dann so bewundernswert, wenn jemand sagt, zum Beispiel jetzt, wie du gesagt hast, diese Beziehung tut mir nicht gut und ich werde unglaublich drunter leiden, aber ich entscheide mich jetzt für mich und trenne mich deswegen und setze da eine Grenze und entferne mich von dieser Person, auch wenn das erstmal schwer wird. Das finde ich wahnsinnig bewundernswert und beeindruckend und klingt für mich wirklich so, auch wenn du dann weinend in deinem Kinderzimmer gelegen hast, mit Pferdepostern vielleicht noch an der Wand, dass du da sehr bei dir warst und sehr also auf dich geachtet hast und das für dich gemacht hast, und das finde ich irgendwie toll.
Ja, da muss ich auch sagen, bin ich wirklich stolz auf mich, weil ich weiß noch genau, wie sich das angefühlt hat. Und es wäre so einfach gewesen, das Telefon abzunehmen, ne? Und wieder hinzugehen für diesen kurzen Moment, dass man sich wieder wohlfühlt. Und das, weil ich hatte so eine Sehnsucht, so einen schlimmen Liebeskummer, aber ich wollte mich nicht kaputt machen lassen. Und deswegen habe ich das für mich so anders entschieden. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man ab und zu seinen Kopf auch mal einschaltet, weil das Herz halt nicht... Ja, das Herz ist halt nicht rational, ne? Und das Herz will lieben, und egal, ob es gut ist für dich oder nicht. Und dann muss ab und zu der Kopf mal kommen und sagen, okay, ist das jetzt hier eine Selbstzerstörung oder ist das etwas, was dich vorantreibt und bringt und was dich zum Fliegen bringt, oder macht es dich kaputt und du liegst am Boden und fühlst dich, als ob jemand auf dir rumtrampelt. Und mein Gott, ey, wollten wir in diesem Podcast über so ernsthafte Sachen eigentlich sprechen?
Ich weiß nicht, aber wir sind da gelandet. Und ich finde, schöner könnte man diese Folge nicht beenden. Wir haben zwar wieder nur, ich glaube, 2 Begriffe geschafft. Der Tag, an dem wir mal 4 Begriffe oder mehr schaffen, der wird in die Geschichte eingehen. Hatten wir schon von Anfang an gesagt. Wir gehen in die Geschichte ein mit diesem Podcast. Wir wissen nur noch nicht, in welche Richtung. Du hast gemacht, dass ich mir jetzt von Herbert Grönemeyer mit einen Song wünsche mit deinen Worten, das Herz will lieben. Danke. Oder ein Buch von Benjamin von Stuttgart-Barre, das weiß ich noch nicht. Aber von einem von beiden wünsche ich mir jetzt was heißt das Herz will lieben. Oder es gibt's schon, das weiß man nicht.
Lass es doch Helene Fischer mal fragen. Das ist doch ein schöner Arbeitsauftrag.
Oder Helene Fischer, das passt auch. Ey Judith, wirklich, ich habe, glaube ich, ich lerne natürlich immer von dir als meine weise Freundin. Aber heute konnte ich so viel mitnehmen. Ich werde versuchen, das nochmal nachwirken zu lassen und da nochmal reinzuspüren und das aufzusaugen, weil da so viele Sachen dabei waren, wo ich denke, ja, das fehlt mir oft. So diese eine Stimme, die das sagt, was du heute gesagt hast. Das fand ich wirklich, die Folge kann man sich nochmal anhören, finde ich. Noch ein zweites Mal, Leute. Komm, die Rundfunkgebühr wurde eh schon bezahlt, hört nochmal rein.
Genau, und das finde ich so schön, weil du auch schon so einen Einfluss auf mein Leben hattest durch diesen Podcast. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber meine Küchenschublade, ne? Sieht mittlerweile anders aus als vorher.
Das gibt's doch nicht.
Aber darüber sprechen wir dann vielleicht in der nächsten Folge, wenn es sich anbietet, weil wir einen Buchstaben G wie geschafft zum Beispiel, oder...
Geh wie Küchenschublade.
Oder geh wie Küchenschublade durchorgeln. Genau, ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch sehr, Jude. Das war wieder eine tolle Stunde oder eine tolle... eine Sitzung war es heute schon fast, ehrlich gesagt. Das war eine Sitzung heute, die wir hier hatten. Richtig, richtig schön. Und ich bin ganz gespannt auf... Geh wie ganz gespannt auf nächste Woche und die nächste Folge.
Ja, bis dann. Mach's gut, liebe Ariana. Tschüss.
Das war Barbori und Rakers, ein Podcast von SWR3, exklusiv produziert für die ARD Audiothek.
Hosts Ariana Barbori und Judith Rakers.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed.
Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns unter barbori-und-rakers@swr3.de oder wenn ihr Feedback oder ein Thema habt, das ihr hier gerne hören würdet.
Redaktion und Produktion mit Vergnügen, Lisa Golinski und Maxi Stumm und SWR 3, Anna-Maria Hergt, Sandra Herbsthofer und Jo Bischofberger.
Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
تصور انه انت في 85 شخص مختفين
stell dir vor 85 Menschen sind verschwunden und keiner weiß was mit ihnen passiert ist.
Jeden Tag verschwinden Menschen auf ihrer Flucht nach Europa spurlos. Mütter und Väter, Geschwister, Onkel und Tanten machen sich auf die verzweifelte Suche. Dabei stoßen sie auf kriminelle Netzwerke und die Folgen der EU-Grenzpolitik.
Ich werde meinen Neffen weitersuchen, egal wo und egal wie lange es dauert.
Wo bist du? Verschollen auf der Flucht. Ab dem 13. November in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.